Ja, unser Fels und unser Erlöser. So wie du mit Israel durch die Wüste gingst, so sind wir auch durch dich geleitet durch unser Leben und dürfen dir folgen und du sorgst für uns. Und auch heute dürfen wir wieder zusammenkommen und in deinem Wort lesen. Aber wir dürfen auch für unsere Geschwister einstehen, für unsere Bekannten und Verwandten einstehen, dass sie auch noch die Wahrheit und Erkenntnis erhalten, damit sie sich auch für dich entscheiden können. Ja, wir danken dir für dieses Vorrecht. Amen.
Bei den Gebetsanliegen habe ich mir notiert das Anliegen von Wilfried. Er hat da schon seit längeren oder einigen Wochen Probleme mit Atem, Husten und so weiter. Irgendeine Infektion, die da ist, aber noch nicht bekämpft werden konnte. Und jetzt kommt es dann auch aus, ob er allenfalls noch eine Endoskopie der Lunge machen muss. Und da wollen wir doch einfach für ihn beten, für die Ärzte beten, dass das alles zu seiner Ehre gelingt, gut kommt, wie es der Herr leitet. Mehr Anliegen habe ich mir nicht notiert.
Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir zusammenkommen dürfen zum Gebet. Wir preisen dich von ganzem Herzen für diese Möglichkeit, die du uns schenkst. Und ganz speziell denken wir jetzt an unseren Bruder Wilfried. Du weißt, was er für eine Krankheit hat. Du kannst auch den Ärzten helfen, die richtige Diagnose zu stellen. Du kannst ihnen auch helfen, die richtigen Mittel zu finden. Alles liegt in deiner Hand und wir danken dir, dass Wilfried völlig auf dich und deine Hilfe und auf deine Wege vertraut. Amen.
Dann, wenn keine Gebetsanliegen mehr sind, wollen wir weiterfahren. Noch eine kurze technische Frage. Annemarie, ich nehme an, du bist jetzt, hörst uns, bist zugeschaltet. Okay, gut. Dann hoffe ich, dass es klappt. Hält.
Danke, ja, ich bin wieder da.
Okay, hat es funktioniert, sehr gut, schön. Dann wollen wir weiterfahren in der Wortbetrachtung. Apostelgeschichte 21, Vers 15 sind wir angelangt. Oder machen wir heute weiter. Ich lese den nächsten Abschnitt, da Martin Kolb nicht hier ist. Apostelgeschichte 21, ab Vers 15. Nach diesen Tagen aber machten wir unsere Sachen bereit und gingen hinauf nach Jerusalem. Es gingen aber auch einige von den Jüngern aus Caesarea mit uns und brachten einen gewissen Mnason mit, einen Zyprier, einen alten Jünger, bei dem wir herbergen sollten. Als wir aber zu Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder freudig auf. Des folgenden Tages aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten kamen dahin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm: Du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, welche glauben und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Moses lehrest und sagest, sie sollen die Kinder nicht beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Was ist es nun? Jedenfalls muss eine Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. Tue nun dieses, was wir dir sagen. Wir haben 4 Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimm zu dir und reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie das Haupt scheren lassen und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden, sondern dass du selbst auch in der Beobachtung des Gesetzes wandelst. Was aber die Gläubigen aus den Nationen betrifft, so haben wir geschrieben und verfügt, dass sie nichts dergleichen halten sollen, als nur dass sie sich sowohl vor den Götzenopfer als auch vor Blut und Ersticktem und Hurerei bewahrten. Dann nahm Paulus die Männer zu sich und nachdem er des folgenden Tages gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden aus ihnen das Opfer dargebracht war. Als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmenge und Aufregung und legten die Hände an ihn und schrien: Männer von Israel, helfet! Dies ist der Mensch, der alle allenthalben lehrt, wider das Volk und das Gesetz und diese Städte. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte verunreinigt. Denn sie hatten vorher den Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen, von welchem sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe. Und die ganze Stadt kam in Bewegung und es entstand ein Zusammenlauf des Volkes und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel. Und alsbald wurden die Türen geschlossen. Während sie ihn aber zu töten suchten, kam an den Obersten der Schar die Anzeige, dass ganz Jerusalem in Aufregung sei. Der nahm sofort Kriegsknechte und Hauptleute mit und lief zu ihnen hinab. Als sie aber den Obersten und die Kriegsknechte sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Dann näherte sich der Oberste, ergriff ihn und befahl, ihn mit 2 Ketten zu binden und erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. Die einen aber riefen dieses, die anderen jenes in der Volksmenge, da er aber wegen des Tumults nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er, ihn in das Lager zu führen. Als er aber an die Stufen kam, geschah es, dass er wegen der Gewalt des Volkes von den Kriegsknechten getragen wurde. Denn die Menge des Volkes folgte und schrie, hinweg mit ihm. Und als Paulus eben in das Lager hineingebracht werden sollte, spricht er zu dem Obersten, ist es mir erlaubt, dir etwas zu sagen? Er aber sprach, verstehst du Griechisch? Du bist also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen eine Empörung gemacht und die 4000 Mann Meuchelmörder in die Wüste hinausgeführt hat. Paulus aber sprach, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Silizien. Ich bitte dich aber, erlaube mir, zu dem Volke zu reden. Als er es aber erlaubt hatte, winkte Paulus an den Stufen stehend dem Volk mit der Hand. Nachdem aber eine große Stille eingetreten war, redete er sie in hebräischer Mundart an und sprach. Bis dahin. Und wenn Andi noch seine Zusammenfassung von letztem Mal hat.
Ja, ich habe einige Punkte. Paulus hat mit Tränen ermahnt. Das ist keine Übertreibung, sondern eine Tatsache. Es wurde aufgeschrieben, dass wir von einem solchen Verhalten lernen können. Gott spricht zu uns mit seinem ganzen Wort. So ist alle Schrift nütze zur Lehre, Überführung, Zurechtweisung, Unterweisung in der Gerechtigkeit. Siehe 2. Timotheus 3, Vers 16 und folgender. Paulus hat auch Gaben angenommen, die ihm angeboten wurden, aber er hat niemals etwas begehrt. So hat er von den einen etwas angenommen und von den anderen hat er es abgelehnt. So wie Paulus mit Freuden gab, dürfen auch wir geben. Aber wir müssen denen nichts geben, die etwas von uns begehren. In Apostelgeschichte 20,35 verwendet Paulus das Zitat: Geben ist seliger als nehmen. Das ein Ausspruch des Herrn Jesus war und bis dahin mündlich überliefert wurde. Nur Geld geben ist nicht immer das Beste. Gemeinschaft, Mitgefühl, Mitarbeit oder ein guter Rat sind auch möglich und noch dazu sehr wertvoll. Unsere Mittel sind jedoch begrenzt und wir können schon deshalb nicht beliebig viel geben. In unseren Ländern übernimmt heutzutage der Staat mit der Sozialhilfe diese Unterstützung. Dadurch wird uns diese Möglichkeit genommen. Der Abschied von Paulus fiel allen schwer und es wurde geweint. Doch noch trauriger war das Wissen, dass unter sie Wölfe kommen werden. Später muss Paulus sagen, dass alle, die in Asien sind, sich von ihm abgewandt haben. Das Schiff, in dem Paulus ist, legt ab. Eine solche Abreise trennt, was einmal zusammengewachsen ist. Auch heute könnte die Reise auf derselben Reiseroute durchgeführt werden. Der Unterschied liegt allein im Komfort. Paulus reiste beschwerlicher, als wir heute es machen können. Es waren meistens kleine Transportschiffe. Paulus will nach Jerusalem gehen und danach nach Rom. Der Heilige Geist hat Paulus aber nicht gezwungen, sondern die Prophetien waren wie Wegweiser, die aufzeigten, was geschehen wird. Viele der Juden flohen bereits in die heutige Türkei. Auch in der großen Drangsal werden viele fliehen. Doch Paulus kann hier nicht zurückgehalten werden. Bis jetzt war er nämlich noch vor keinem König, doch genau das war ihm vorausgesagt worden. So, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen verstanden. Vielleicht habt ihr noch Korrekturen oder Ergänzungen.
Vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Wenn wir heute in der Schweiz oder Deutschland Steuern zahlen, dann ist das zu vergleichen mit dem, was die früher, zum Beispiel mit dem Zehnten, die haben ja verschiedene Zehnten gegeben, und dadurch wurde den Menschen geholfen. Und es ist nicht so, dass wir also niemandem helfen. Also meine Frau, ich nicht, aber meine Frau zahlt die Steuern. Und dadurch bekommen auch andere Hilfeleistungen, nebst dem, was wir sonst noch geben können, wenn es der Herr schenkt. Das wollte ich noch sagen. Also wir haben auch ein gutes System, ein sehr gutes System mit den Steuern.
Problem ist bloß, dass wir da nicht so viel mitbestimmen können, wie das Geld verwendet wird. Aber es wird natürlich auch für die Zahl der Dinge verwendet. Und wenn ich mich richtig entsinne, also in Deutschland ist es sogar der größte Brocken. Diese ganze soziale Transfers, Bürgergeld, Rentenzuschuss und so weiter und so weiter.
war der falsche Knopf. Entschuldigung. Jetzt bin ich am Reden. Okay. Ich muss mich da noch etwas gewöhnen. Im Vers 15, da sehen wir Reisevorbereitungen. Einen kurzen Satz und dann ist die Reisevorbereitung beschrieben. Finde ich so schön. Es geht hier in der Apostelgeschichte nicht um Reisen. Darum wird es ganz nebenbei erwähnt. Es geht darum, das Evangelium an die Nationen zu bringen. Auf das legt der Heilige Geist den Schwerpunkt.
Jerusalem, Samaria, ganz Israel bis an die Enden der Erde. Ich glaube, irgendwie so steht es am Anfang der Apostelgeschichte.
Und in dieser Reisegruppe wird einer erwähnt, der Mnason. Und der Mnason ist sehr wahrscheinlich ein Jude, der unter den Nationen gelebt hat. Es wird das nicht groß belegt, aber man nimmt das so an. Ein Zyprier, aber er war sehr wahrscheinlich vom Namen her eher ein Israelit, ein Jude, der aber nicht in Israel wohnte, sondern auf Zypern. Ein alter Bruder. Und ich habe gelesen, habe ich interessant gefunden, diese Reisegruppe und vor allem Paulus wurde jetzt nicht zuerst bei einem Juden beherbergt. Also, das ist eine Anwendung, bei einem Juden beherbergt, sondern bei jemandem, der etwas großherziger war. Die Juden waren ja nicht großherzig, die waren engstirnig, total. Juden nahmen Juden auf, aber keine aus den Nationen, möglichst nicht. Das sieht man in der Apostelgeschichte ja sehr deutlich. Also, die haben ja nicht einen aus den Nationen besuchen. Und darum war das ein Jude, man nimmt an, dass er ein Jude war, aber der unter den Nationen großherziger geworden war.
Und ich verstehe es so, dass der ja in Zypern wohl gewesen war, aber jetzt in Jerusalem lebte und sie eben dort empfing. Es ist auch aus dem dritten Johannesbrief. Vielleicht können wir das zitieren, Johannes, 3. Johannes, Verse 5 bis 8. Geliebter, treulich tust du, was irgend du an den Brüdern, und zwar an Fremden, getan haben magst, die von deiner Liebe Zeugnis gegeben haben vor der Versammlung, und du wirst wohltun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Und für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen, wir uns sind schuldig, solche aufzunehmen, auf dass wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Es war wohl also üblich, dass man sich gegenseitig beherbergte, wer eben konnte. Und ich vermute mal, Herbergen in dem Sinne, wie wir es heute als Hotels kennen, gab es vielleicht eher noch nicht. Ich will es nicht ausschließen, aber sicher nicht so verbreitet, wie es heute war. Und das heißt, man war darauf angewiesen, aufgenommen zu werden, Gastfreundschaft zu genießen.
Es gab schon auch, gerade auch in der Apostelgeschichte zum Beispiel, kommt mir gerade in den Sinn, Tavernen. Ich weiß nicht, ist das etwas, was man in Deutschland kennt? Taverne auch. Und da sehen wir am Schluss von der Apostelgeschichte 3 Tavernen. Kurz vor Rom.
Deine Frage diesbezüglich wegen einem alten Jünger, bezieht sich das auf den Alter oder auf die Stellung der Gemeinde, ein früherer Jünger?
Also so wie ich das lese, ohne das jetzt genauer zu wissen, bezieht sich das durchaus vor allem auf das Alter, würde ich mal sagen. Ja, dass es schon etwas fortgeschrittenen Alters war, vielleicht etwas jünger als ich dann oder als Hans-Peter vom Alter her. Also nicht von der Zeit, wie lange er im Glauben war. Das ist, glaube ich, jetzt hier nicht der Punkt. Ich überlege gerade, ich musste jetzt nochmal an die Hotels denken. Ich war mal in Tunesien gewesen, auf der Insel Djerba, und dann macht man auch so Ausflüge. Und da war ich in so einer recht interessanten Karawanserei, sagen wir mal. Da haben die so aus Lehmziegeln große Areale abgegliedert in der Wüste oder in der Steppe, hatten dort Zimmer reingebaut und dann konnte man dort sogar heute noch übernächtigen. Das war damals eigentlich schon Jahrhunderte alt, also möglicherweise gab es auch damals Hotels, zumindest für Karawanen, obwohl die natürlich auch Zelte vielleicht dabei hatten.
Dann im Vers 18 haben wir diese Ordnung. Der Apostel Paulus kam da wieder in Berührung mit Jakobus, nicht zum ersten Mal, wieder in Berührung mit Jakobus. Und Jakobus, das sieht man schon in Kapitel 15, war ja der Führende, nicht der Petrus, der war da nicht mehr. Schon noch da, aber nicht der führende Bruder, sondern es war dann Jakobus, also der Bruder des Herrn ist das, mit größter Wahrscheinlichkeit. Ich habe nichts anderes gelesen. Und alle Ältesten, also wir haben hier eine Ordnung, die kommt natürlich aus dem Judentum. Die haben die übernommen, das ist auch okay so, oder? Übernommen. Und da ging der Apostel Paulus, um sich zu rechtfertigen. Er ging, um sich zu rechtfertigen, sieht man schon auch in Galater 2 ein wenig.
Kann man sagen, dass diese Struktur aus der Wüstenreise her datiert, wo der Paulus auf Ratschlag seines Schwiegervaters dann eben Oberste über 1000, Oberste über 100, Oberste über 10 definiert hat? Oder geht es sogar noch weiter zurück, einfach als Tradition unter Menschen, dass so ein Clanchef vielleicht einfach als Ältester bezeichnet wurde?
Die lehrmäßige Bedeutung werden wir dann vor allem in den Pastoralbriefen ja finden vom Apostel Paulus. Und hier haben wir ja immer noch die Ablösung aus dem Judentum. Und da gab es ja nicht nur Schlechtes. Das war ja Ordnung. Ordnung ist immer gut. Ordnung ist immer gut. Und da braucht es natürlich am Anfang ganz spezielle Ordnung. Die konnte nicht, ich habe jetzt 3 Bibeln offen, die hatten keine. Neues Testament. Oder? Also da musste ganz anders geführt werden und da mussten solche sein, die sagen konnten links, rechts, und da mussten solche sein, die die Gabe der Prophetie hatten, die von Gott inspiriert wurden. Das haben wir heute nicht mehr. Wir haben heute Brüder mit der Bibel auf dem Tisch.
Die Ordnungen, es ist ja auch in Staaten. Staaten sind sauber geordnet normalerweise, sonst funktionieren sie nicht. Ich meine, die Schweiz hat ihre Kantonen und den Bund. Deutschland hat seine Länder, seine Kreise, seine Städte mit verschiedensten Aufgaben und Gemeinden. Das ist alles sauber definiert. Bei dem muss man an den Kreis, bei dem muss man an die Stadt, bei dem muss man ans Land. Und das ist Ja, auch in der Gemeinde ist so, dass es da eine Ordnung gibt. Und wir haben ja unsere Ordnung über die Dienste, die heute die Leute erkennen sollen, wenn einer solche Dienste tut, Ältestendienste oder Lehrdienste oder Putzen.
Also ich weiß es noch von früher, da gab es manchmal Gelegenheit, dass ein Missionar aus Ägypten oder Thema Malawi kam, also in meiner Jugend, und dann haben die berichtet. Und so haben wir hier einen Missionsbericht, einen Vers. Es geht eben nicht um den Missionsbericht in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte geht es um Zeugnis zu den Nationen, aber es wird erwähnt, oder? Im Vers 19, und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, das ist jetzt typisch Lukas, eines nach dem anderen, so fängt Lukas schon fast an im Lukas 1, eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hat. Wunderschön, Gott hat getan.
Und es steht zwar nicht hier, aber wir können ja ein paar Kapitel zurückgehen. Bis Kapitel 15, da lesen wir ziemlich viel von dem, was er möglicherweise hier erwähnt hat. Oder mal in den Römerbrief oder Korintherbrief schauen, da steht alles Mögliche drin, was da gelaufen ist, was er denen vielleicht hat erzählen können.
Und die Schwierigkeit für uns heute im Jahre 2024 beginnt ja erst im Vers 20 für das Verständnis. Aber wir müssen auch sehen, der Apostel Paulus hatte einen Leitvers, das sehen wir dann im 1. Korintherbrief, er hatte einen Leitvers für sich persönlich. Und der Leitvers ging ganz klar, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Und das, der Apostel Paulus war nicht schizophren, oder? Sondern er hatte ganz klare Stoßrichtung. Bei den Judenchristen, da muss ich nicht mit gewissen Dingen kommen. Das verstehen die noch nicht. Konnten sie noch nicht verstehen, oder? Darum hat er auch bei den Judenchristen ganz andere Dinge getan, wo wir den Kopf schütteln, mit Unrecht. Er hat das bei den Judenchristen getan. Bei den Nationenchristen hat er diese Dinge, die wir dann jetzt ab Vers 20, 21 lesen, nicht getan. Also man muss sehen, er hat ganz bewusst versucht, diese Kluft, die da ist zwischen Judenchristen und Nationenchristen, verwende nicht gern das Wort Heidenchristen. Das Heiden hat immer so den Touch von ungläubig, aber das hat ja nichts damit zu tun, sondern Nationenchristen, da ist immer die Gefahr von einer Spaltung, immer. Und im Epheser 2 hat er das lehrmäßig ganz klar gegeben. Es gibt keine. Die Zwischenwand der Umzäunung ist abgebrochen. Und das sehen wir ganz schön praktisch hier ab den Versen 20, 21 und folgende.
Epheser kommt ja auch schön zum Ausdruck. Vorher gab es zwei, nämlich Juden und Nationen. Und mit eben dem Heiligen Geist und der Bildung des Leibes gibt es drei. Es gibt den Leib Christi, also alle, die gläubig sind, egal woher sie kommen, Nationen und Juden, also unbekehrte Juden, unbekehrte Auszunationen. Diese drei Sorten gibt es jetzt. Und das ist dann, muss man einfach wissen.
Warum muss man auch immer vorsichtig sein, wenn jemand sich als messianischer Jude taxiert, dann macht er eine, selbst wenn er es bekehrt wäre, was ich mit Vorsicht sage, selbst wenn er bekehrt wäre, ist es falsch. Denn das gibt es nicht. Entweder ist man Christ oder Jude oder aus den Nationen, wie der Wolfgang das gesagt hat, aus 1. Korinther. Ich glaube, 10, zweitletzter Vers, irgendwie so. Ja.
Ja, ist völlig unverständlich, weil wenn Sie da meinen, Christen müssen irgendwie sich da mit Juden oder mit Christen aus den Juden vereinigen, da irgendetwas Eigenes oder etwas Spezielles Vereinigtes machen, Sie machen ja letztlich nur eine Spaltung in das Ganze hinein, oder? Und widersprechen natürlich dem Wort. Tragisch, aber es ist halt einfach die Religion, das Fleisch, das religiöse Fleisch gekitzelt wird, dann kommt es immer so fürchterlich heraus.
Es ist auch wichtig, dass wir sehen, wir sind hier in der Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte, da gab es halt Menschen aus den Juden, aus Israel, die waren bekehrt, die waren Christen, aber Eiferer für das Gesetz. Da können wir gar nicht mehr mitmachen. Aber wir können verstehen, das war völlig am Anfang. Und der Apostel Paulus hat jetzt nicht gleich belehrt, das völlig falsch, mit Eiferer fürs Gesetz. Das macht er dann im Römerbrief und Galaterbrief.
Ich habe die Stelle gefunden. Ich lese es mal vor. In 1. Korinther 10, Abvers 31. Ob ihr nun esset oder trinket oder irgendetwas tut, tut alles zu Ehre Gottes. Seid ohne Anstoß, sowohl Juden als Griechen und der Versammlung Gottes, gleich wie auch ich mich in allen Dingen allen gefällig mache, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, auf das sie errettet werden.
Ich wollte auf den Vers 21 noch eingehen. Die Juden, die beschuldigen ihn ja hart, indem sie sagen, 21, es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrest und sagest, sie sollen die Kinder nicht beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Jawohl, das tat auch Paulus. Er hat gesagt, ja, Beschneidung ist irrelevant und er wollte nicht, dass die Heiden die Gebräuche halten. Das hat er gelehrt, das wissen wir. Nur ihm gleich ankreiden, dass das Abfall von Mose wäre, denn das hat er bestimmt nie getan. Aber sie haben das halt so ausgedrückt. Und ja, interessant. Und übrigens, da fehlt noch flach das mit dem Geld. Er hat doch Geld rübergebracht. Bestimmt haben sie auch dafür gedankt, ja, und das auch mit Freude angenommen. Und dann ein bisschen versteht man das nicht. In Vers 20 sagen sie, sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm und so weiter. Ja. Also die freuen sich nach dem Bericht von Paulus, dass Gott auch die Heiden angenommen hat, dass er da so viel Erfolg hatte. Und andererseits dann gleich hart ins Gericht gehen. Irgendwo ist das so nicht so kompatibel, ne?
Ich habe eine Frage, und zwar zum Gesetz. Was hatte Israel damals für menschliche Gesetze? Ich meine, wir haben ja in Deutschland Strafgesetze, wir haben Verkehrsgesetze, wir haben ja alles mögliche an Gesetzen. Was hatte Israel damals außer dem biblischen Gesetz? Gab es da irgendwelche anderen Gesetze?
Also in Israel hatten die Juden zuerst mal die jüdischen Gesetze, Gebote, also diese bekannten 613, aber nicht nur, denn sie hatten noch Römer. Und das war ihnen dann sehr suspekt, denn sie sagten ja beim Herrn Jesus in Johannesevangelium, wir sind niemandes Knecht und so weiter. Natürlich waren sie Knecht der Römer und sie mussten auch römische Abgaben zahlen. Das sieht man zum Beispiel auch bei der Geburt des Herrn Jesus. Da wurden die zusammengerufen nach Steuerlisten und zu ihren Geburtsorten, um sich einschreiben zu lassen. Also die waren äußerlich völlig unter römischem Recht. Sie aber hatten, und das hatten die Römer ihnen gestattet, das haben die Römer nicht allen Nationen gestattet, das eigene Kirchenrecht, also das Gesetz Mose, aufrechtzuerhalten. Da waren nämlich die Juden privilegiert von den Römern. Also die hatten Gesetze Moses, klar, plus Gesetze der Besatzungsmacht.
Ich habe nur deshalb gefragt, weil wir so schnell dabei sind, die Juden zu verurteilen damals. Ihr haltet euch ja noch ans Gesetz, ihr haltet euch ans Gesetz und so weiter. Aber wenn die nichts anderes hatten, was hätten sie machen sollen teilweise? Sie hatten ja nichts anderes teilweise als jetzt Jüdische.
Der Punkt ist halt so.
Ich denke auch, die mussten und durften dann auch lernen, dass sie jetzt unter dem Gesetz Christi sind. Und was ist das Gesetz Christi anders wie zum Beispiel die 10 Gebote? Nichts. Es ist haargenau dasselbe. Nur nicht mehr an die alte Natur, sondern an das neue Leben. Und das Gesetz Christi halte ich zum Beispiel hundertprozentig. Habe noch nie gefehlt im Gesetz Christi im neuen Leben. In der alten Natur unmöglich.
Im 5. Buch Mose steht ja auch irgendwo, oder auch noch öfters als nur im 5. Tut dies, also das Gesetz, und ihr werdet leben. Irgendwo im Römerbrief steht es, glaube ich, dass eben das andersrum gedreht wird jetzt. Ich habe jetzt die Stelle gerade nicht griffig, aber das hat sich halt völlig gedreht. Es hat Christus ja das Gesetz erfüllt und wir glauben an ihm und sind ihn, ja, haben von ihm die neue Natur.
Wegen dem Gebräuchen und Gesetz Moses und Beschneidung, da hätte man ja auch sagen können, hat dann Mose überhaupt beschnitten? Hätten sie vielleicht auch mal nachfragen können, hätten sie vielleicht auch nachgedacht und hätten vielleicht festgestellt, dass Mose ja gar nie beschnitten hat, weder seine Söhne noch hat er in der Wüste diese Anordnung gegeben. Das war ja dann unter Josua. Und meine nächste Frage, die ich habe, Valentin hat es ein bisschen angetönt, Gebräuche und Gesetz, ist das gleichbedeutend oder muss man da noch etwas unterscheiden zwischen Gesetz, das ist am Schluss von Vers 20, und Gebräuchen am Schluss vom Vers 21?
Man sieht vielleicht etwas bei Petrus, der erwähnt das auch. Dort sagt er dann nicht Gebräuch, dort sagt er dann Fabeln. Und wir haben eben im Judentum extrem viele Volksgebräuche, hat man in jedem Volk, wir Schweizer haben das auch, Volksgebräuche. Die sind sogar komplett unterschiedlich. Und die konnten zum Teil sehr hohen Stellenwert einnehmen, und die wollten diese Gebräuche nicht antasten. Also mir hat letzthin ein Bruder angerufen von einer Gemeinde in Deutschland, da haben die gelehrt, die Brüder dort, die Frauen dürften dieses und jenes nicht tragen, und Männer müssten dieses und jenes tragen. Und es ist ja schön, wenn man irgendwie, aber sobald man das Wort müssen dazu bringt, dann wird es eine Irrlehre. Dann wird es eine Irrlehre, wir müssen gar nichts. Zum Beispiel, was mir beim Wolfgang auffällt, der hat nicht mal eine Krawatte. Ich auch nicht, aber auch keine Krawatte.
passt nicht so gut auf ein Poloshirt. Denn so viel aus, ich lese mal Galater 3,10 vor, denn so viele aus Gesetzeswerken sind unter dem Fluche, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buche des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Zitat von 5. Mose 27. Und da kann man mal durchlesen, das sind dann verschiedene Dinge, die einfach auch über diese Änderung jetzt sprechen.
Ich denke, auch ursprünglich war es vielleicht auch gut gemeint, gesagt haben, Gesetz, ja, 10 Gebote, dann haben sie ja so wie zum Schutz dann noch mehr dazu getan und noch mehr dazu. In den Evangelien fragt einer dann den Herrn Jesus, ja, was ist denn das größte Gebot? Ihnen ging es vielleicht dann schlussendlich so, vor lauter Bäumen haben sie den Wald nicht gesehen. Das war zu viel. Und ich denke, keiner ist so leicht zu verstehen, der religiöse Mensch, Vorschrift auf Vorschrift, wie bei Jesaja und so, nochmal Vorschrift und dann kriegst du Kopfschmerzen. Ja, was ist nun das Wichtigste? Und das kam ihnen dann abhanden. Und deswegen auch dann vielleicht, ja, so viel Wirrwarr und so viel irgendwie auch ehrliches Bemühen, aber halt in falsche Richtung.
Also es war sicher eine ganz extrem delikate Situation für den Apostel Paulus. Als sie jetzt da kamen, Vers 22, 23, und ihn aufforderten, er solle jetzt mit diesen 4 Männern, im Vers 23, wir haben 4 Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Und er musste für sie da mitmachen, also die jüdische Reinigungssitte, Bäder und weiß ich nicht, was sie sich da ausgedacht haben, und trage die Kosten für sie. Und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet, sondern dass du selbst auch in Beobachtung des Gesetzes wandelst. Und wir hätten jetzt gedacht, so neutestamentlich wie wir denken heute, da sagt der Paulus, nein, hat er nicht gemacht. Er hatte ein höheres Ziel, er hatte ein weit höheres Ziel. Keine Trennung zwischen den Erretteten aus den Nationen und Erretteten aus Israel. Und das alles andere ist wachstümlich, das kam dann mit den Briefen. 25 bieten sie auch gewiss eine Hand. Das sieht man dann im Vers 25. Was aber die Gläubigen aus den Nationen betrifft, so haben wir geschrieben und verfügt, sie nicht sowohl vor den Götzenopfer als auch vor Blut und Erstickten und Hurerei zu bewahren. Wir sind zwar immer noch auf jüdischem Denkschema, aber sie sehen schon einen Unterschied. Sie sehen schon einen Unterschied und das ist mal beachtlich. Also sie waren jetzt nicht mehr auf dem Weg wie in den Evangelien, wo sie, weiß ich nicht was, unternommen haben, um einen Proselyten zu gewinnen. Der Jesus macht das ihnen ja zum Vorwurf im Matthäus-Evangelium. Da haben sie, ich weiß nicht was, sie in Bewegung setzten, um einen Proselyten zu machen, der noch verderbter war am Schluss im jüdischen Denkschema wie sie selbst. Da haben sie hier, da ist hier schon mal besser. Sie bringen zwar immer noch die Wiederholung von Kapitel 15, sie bringen sie immer noch, auf dem Denkschema sind sie immer noch, der Apostel geht gar nicht darauf ein. Geht er dann in den Lehrbriefen darauf ein, oder? Und unter Christen zum Beispiel, da müssen wir nicht lehren, ihr dürft nicht huren. Das wäre völlig daneben, das gibt es gar nicht. Oder? Das gibt es gar nicht. Und solche Dinge vom Blut oder Erstickten, also wir essen keine lebenden Tiere. Machen wir nicht. Das war ja das hier. Oder? Aber der Paulus geht gar nicht darauf ein, geht weiter und da können wir auch lernen. Man muss nicht auf alles eingehen, was so erzählt wird.
Ich komme auf eines der Wisset ihr nicht aus dem ersten Korintherbrief zurück. Was steht da? Kapitel 6, Vers 9, 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 9. Oder wisset ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irret euch nicht, weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder. Greift da also das auf, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, was auch im Alten Testament, da steht ja, dass die, gerade jetzt zum Beispiel Mann mit Mann, dem Jehova ein Gräuel ist, und das drückt er eben hier auch aus, hat sich also nichts geändert in der Hinsicht. Er macht halt nochmal klar, dass das Ehebrecher, Hurer, Götzendiener, all die das ständig praktizieren und also quasi unbußfertig sind, die sind eben keine Kinder Gottes. Im Gegensatz zu den Korinthern, die das mal waren, aber die dann sich bekehrt haben.
Und auch im Vers 26 am Schluss, das können wir heute gar nicht mehr nachvollziehen. Aber die haben das, der Paulus hat das gemacht. Die waren noch im Opferschema drin. Die waren noch im Opferschema drin. Und die haben dann, bis Vers 26 am Schluss, bis für einen jeden aus ihnen das Opfer dargebracht war. Also da waren gewisse Tage notwendig, zur Reinigung, dann die Tage, zur Erfüllung der Tage der Reinigung, ja, vielleicht 7 Tage, keine Ahnung, vielleicht steht sogar, Vers 27 steht sogar, aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, oder? Das hat er mitgemacht, der Apostel Paulus, sehen im Römerbrief, der hat eine so große Liebe zum Volk Israel, eine so große Liebe zum Volk Israel, der hätte alles gemacht. Der hätte alles, hat alles gemacht.
Ja, und irgendwann hat ihnen dann Gott die Möglichkeit zu opfern weggenommen. Ich lese mal Hosea vor. Kapitel 3, Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer und ohne Bildsäule und ohne Ephod und Teraphim. Danach werden die Kinder Israel umkehren und Jehova ihren Gott und David ihren König suchen. Also, wenn sie jetzt ein Opfer brauchen, es gibt hier eins, nämlich das Opfer, Herr Jesus Christus. Deswegen braucht es das nicht mehr. Und Gott hat es ihnen sichtbar vor Augen nach einer Übergangszeit weggenommen. Sie haben keine Chance, aber sie haben die Chance, das zu erkennen und sich zu bekehren.
Und die Stelle, die du gelesen hast, da sehen wir über 2000 Jahre. Über 2000 Jahre, also die Zerstörung vom Tempel im Jahre 70, glaube ich. Und bis heute ist der Satz noch nicht erfüllt. Was du vorgelesen hast, ist noch nicht erfüllt. Kannst du nochmals Kapitel und Vers bitte sagen? Meine Frau möchte es aufschreiben.
Entschuldigung, das ist Hosea, Kapitel 3. Und ich habe den Vers 4 und den Anfang von Vers 5 gelesen. Hosea 3, Vers 4 bis 5. Und das passt ja gut zu 5. Mose 30, Kapitel Vers 1 bis ein paar, 5, 6, 7.
Nur zur Zeit der Apostelgeschichte oder in unserem Kapitel, der Tempel stand ja und der Opferdienst, der lief ja. Und das ist ja auch so, was dann vielleicht viele das positiv gesehen haben, Eifer für das Gesetz und an Christus gläubig. Ja, das ist schon wirklich so ein Ding. Und deswegen denke ich, da der Paulus war ja auch darauf bedacht, dass die Einheit zwischen den Heiden und Juden bestehen bleibt. Und deswegen legt er da so einen Spagat hin und sagt, gut, den Juden jetzt ein Jude. Auch wenn er das vielleicht nicht, ich weiß, mit vollem Herzen kann ich glauben nicht sagen, dann hat er alles mit gutem Gewissen getan. Also war auch das, was er jetzt hat, völlig in Ordnung vor Gott. Ne? Er konnte es verantworten.
Ich bin auch persönlich überzeugt, dass unter den Anwesenden hier, ab Vers 15 und so weiter, in Kapitel 21, etliche waren, die in Hebräer 6 wieder hervorkommen. Die waren jetzt immer noch Mitläufer. Da gab es echte Gläubige, ganz klar, aber viele, nicht wenige, Mitläufer. Mitläufer, die dann wieder zurück zu den Opfern wollten, zurück zu den Gebräuchen, zurück zum Gesetz und Christus verleugneten, weil sie mit den Christen gingen, aber nie bei Christus angelangt sind.
Das ist irgendwie ganz erstaunlich, du hast schon gesagt, diese Liebe zu seinem Volk, also zum Volk Israel, das Paulus hatte, und diese Demut, die man da irgendwie so richtig durchschwingen spürt, wenn man sich jetzt auch unterhaltet über diese Textstellen. Denn es ist schon so, unser Denken, neutestamentlich geprägt, da findet dann sehr schnell die Fehler und zeigt mit Finger und allem. Und am Schluss verstehen wir das gar nicht, weil wir dann irgendwie so wie mit der Mikroskop durchgehen, aber das große Ganze nicht sehen. Und in diesem Zusammenhang denke ich, ja, ist auch sehr wichtig, dass wir dann eben oder können erkennen aus dieser Stelle, wie wichtig es ist zu verstehen, dass Apostelgeschichte nicht einfach Lehre ist für uns und auch nicht irgendwie in Ansätzen Lehre ist, sondern vielleicht gewisse Lehrdinge dann auch zeigt, Verhalten einzelne, ganz wenige punktuelle Grundsätze des Glaubens und so, aber dass wir das überhaupt nie irgendwie kopieren können oder vielleicht dann in der Anwendung auch gar nicht direkt passt. Aber wir sehen die Demut und das ist dann wieder für uns zur Anwendung.
Wir müssen auch sehen, wir haben hier im Kapitel 21 ab Vers 15 zwei Arten von Juden. Christenjuden, also Brüder im Herrn. Und wir haben Brüder der Nationalität her. Und jetzt beginnen mehr die Brüder der Nationalität, also Stimmoberhand zu gewinnen. Und sie bringen es ja dann auch fertig, dass der Apostel Paulus verhaftet wird. Also, dass man jetzt nicht denkt, das waren jetzt die Christen, Juden, die jetzt gegen den Paulus vorgingen, das sind die Juden, Juden, also die Brüder nach dem Fleische, kann man so sagen.
Ich habe mich gefragt, ob es heißt ja explizit, dass die aus Asien sind, ob es wieder die Gruppe ist oder Teile davon, die Paulus immer wieder verfolgt haben und ihm nachgereist waren, ob die da auch wieder so die gleiche Truppe dabei war.
Ich glaube, da könntest du nicht falsch liegen, aber es steht nicht hier. Die Juden aus Asien, da gibt es einige, die wir im Kapitel 13 und 14 kennengelernt haben. vor allem oder auch vielleicht in Ephesus noch und wahrscheinlich haben die auch noch Kontakt gehabt zu denen in Griechenland, Thessaloniki und so, was sie auch verfolgen gab, oder Korinth auch. Ich denke mal, das sind manche Botschaften, das ist der Apostel Paulus, war ja nicht, der hat ja die Welt praktisch auf den Kopf gestellt und hat sich schon rumgesprochen, denke ich. Also der war ein geliebter Feind. Was man vor allem immer wieder in der Apostelgeschichte sieht und sogar am Apostel Paulus selbst, diese große Feindschaft, die sich dem Evangelium entgegenstellt. Er war ja ein Verfolger der Christen als Pharisäer. Er hatte selbst erfahren von Juden und von Nationen, wie sehr er verfolgt worden ist. Und jetzt ist eben, begegnet er seinen Brüdern im Fleische und wird eben massivst verfolgt und ja, kommen wir jetzt dazu.
Nun in Kapitel 6 sehen wir doch die Problematik, als die Juden, der Hellenisten, meckerten wegen dem Essen, respektive wegen der Geldverteilung. Da waren dort schon die Hellenisten, die gegen die Jüdischen aus Jerusalem meckerten, sodass die Apostel Paulus ja dann die Diakone einsetzen mussten. Die Diakone, das war nicht eine Sache, die vorausgesehen war, sondern die brauchte es, weil die meckerten, muss das immer sehen. Also, das ist ja auch in unseren Ländern so, viele Ordnungssysteme, zum Beispiel, wir beten ja für den Richter und den Polizisten. Ja, warum braucht es die? Weil wir so lieb sind. Und so war das auch mit den Diakonen und Ähnlichem. Es brauchte sie, um eine Ordnung aufrechtzuerhalten und um das Fleisch zu zügeln, um das Fleisch zu zügeln.
Ich meine, wir haben das Wort, die Bibel, das ist unser Maßstab. Wir nennen es nicht Gesetz, aber wir nennen es Gesetz Christi vielleicht. Aber das sind ja auch Ordnungen drin, die teilweise sogar in die Staatsordnungen übergegangen sind, weil sie einfach notwendig sind, damit wir Menschen in der Gemeinschaft funktionieren. Das geht ja gar nicht anders. Und der Mensch hat es natürlich noch verfeinert bis ins Detail mit vielen. Da braucht es halt einen Rechtsanwalt jetzt, der das Ganze auseinanderschlüsselt und einen Richter und verschiedene Parteien und so. Aber auf der anderen Seite war das damals ja schon so, wie das mit Apostel Paulus nachher zu sehen ist, wo dann Rechtsanwälte auftreten, Tertullius, glaube ich, und dann ihre plädieren.
So ein bisschen einen Unterschied habe ich schon festgestellt zu heute. Das ist mir schon vorher in den vorherigen Kapiteln aufgefallen, dass wenn einer geschlagen wurde von einer Volksmenge, da hat man ja nicht den Krankenwagen gerufen und der wurde dann versorgt, sondern man hat ihn sogleich noch gebunden, dass der nicht fliehen konnte. Also das, wir würden sagen, vielleicht sehen wir das ja als Opfer, wenn da eine Menge auf einen einprügelt, dann muss man ja die Menge zurückhalten und nicht unbedingt den Zusammengeschlagenen noch in Ketten binden. Das ist mir jetzt schon öfters aufgefallen in dieser Apostelgeschichte 7. Es ist nicht nur hier jetzt so, da wird ja der Paulus dann ja auch sofort gebunden. Er war ja eigentlich von mir aus das Opfer. Eine stärkere Menge bedrängt ihn. Da muss man ja das Opfer schützen und nicht noch gefangen nehmen. Das ist so meine Gerechtigkeitssinn. Aber wahrscheinlich ist andere Seite.
Meiner Ansicht war das Weisheit. Weisheit von diesen Hauptleute, oder? Jetzt ist der Apostel Paulus mit zwei Ketten, ist ein Witz, oder? Aber mit zwei Ketten gefesselt. Damit will er den anderen zeigen, halt, jetzt ist er in meiner Hand, lass den in Ruhe. Ich denke, Ich könnte mir so vorstellen, dass es auch eine gewisse Weisheit war. Die Ketten haben ihn geschützt vor dem Pöbel.
Ja, das Problem war, dieser Hauptmann hatte die Aufgabe, Ordnung zu halten in Jerusalem. Und wenn so ein Pöbel losgeht, dann kann leicht ein Aufruhr entstehen. Das mag natürlich eine römische Besatzungsmacht überhaupt nicht. Dann müssen sie einschreiten und das einfach mit den ihnen bekannten Mitteln eben wieder ein bisschen beruhigen. Und ich denke, da hast du schon recht mit dem, was du gesagt hast. Dass er damit ein Statement gegeben hat und gezeigt hat, okay, jetzt sind wir praktisch verantwortlich dafür und ihr haltet euch bitte zurück.
Ja, der Paulus wurde ja dann sogar getragen. Wurde getragen, ist auch bemerkenswert. Die haben ihn nicht raufgerissen oder so, sondern sie haben ihn getragen. Es zeigt doch eine gewisse Umsicht von diesen, das waren ja hartgesottene, logisch, oder? Als Soldaten, hartgesottene. Aber die hatten eine gewisse Einsicht und Umsicht, ja.
Also die Kontrolle von einem Mob, Mob-Control, Riot-Control, wie es die Engländer sagen, die Amerikaner, das sind hartgesottene Burschen, die das machen müssen. Die müssen auch hinlangen, also sonst kriegen sie das nicht in den Griff. Ich war jetzt persönlich noch nie bei Demonstrationen dabei, aber ich weiß, dass es da nicht gerade zimperlich zugeht und von beiden Seiten nicht. Und dann, aber da muss Ordnung geschaffen werden, bis alle sich wieder beruhigt haben.
Ich meine, der Mob wollte ihn töten, bringt ihn um, tötet ihn. Und ich war ja in den Evangelien nicht anders mit dem Herrn Jesus. Der Mob wollte ihn töten. Natürlich waren die auch zum Teil dann angeheizt durch Hohenpriester, Pharisäer und Konsorte in den Evangelien. Und hier gab da überall in einer Demonstration gibt es Anheizer, oder? Hier ganz sicher auch.
Aber bis hierhin ist ja der Paulus unsterblich. Er hatte ja noch Prophezeiungen. Er musste ja vor den König kommen. Also da bis hierhin ist er unsterblich.
Und in dieser Geschichte sieht man auch, dass es noch andere gab, die Probleme machten in Jerusalem. Und darum haben die Leute auch gemeint, der Apostel Paulus sei ein ägyptischer glaube ich, Aufrührer, oder? Einen bekannten Aufrührer, der schon mit Gesichtsbild und so gesucht wurde mit den Kameras. Aber der Apostel Paulus konnte dann zeigen, nein, er war ein Jude.
Das ging dann später bis dahin, dass er sogar seinen Status als Römer, als geborener Römer, noch kundtun musste, damit er vor dem schlimmeren Verhörmethoden bewahrt blieb. Und auch hier an dieser Stelle, der Anlass war ja, dass man sie meinten, ihn mit Leuten aus der Nation, also dem Trophimus und wie war es noch, Trophimus, dass er im Tempel war, das hat ja keiner wirklich gewusst, das wurde behauptet und so entstand aus einem Gerücht, ein Aufruhr. Sind die Leute nur zu gern dann wahrnahmen, um eben dann eben dazu protestieren.
Dieser Ägypter, den Sie da irrtümlicherweise in Paulus sahen, das war nicht irgendein Trunkenbold oder so, sondern der war eine Gefahr. Der war eine Gefahr. Man weiß es aus der Literatur. Es gibt noch eine Stelle in der Apostelgeschichte, wo wir solche sehen, die gegen die Römer protestiert haben. Immer wieder. Und die wurden dann zum Teil einfach gekreuzigt von den Römern, oder? Und das, der wäre auch ein Kandidat gewesen, wenn sie den habhaft gefunden wären, weil der gegen die Römer protestiert haben soll. Logisch, gegen was sonst, oder? Und die Ägypter, die hatten auch einen Grund, gegen die Römer zu protestieren. Klar, oder? Wenn man die Geschichte von Ägypten zu dieser Zeit ein wenig kennt, weiß man warum. Ja.
Meine, Rom war halt eine Besatzungsmacht, die heftige Tribute auferlegte und verlangte wahrscheinlich auch, dass man Soldaten lieferte und so. Also all diese Dinge. Und so ein Weltreich, das machst du nicht mit Sanftmut, sondern die Römer waren, wie hieß es denn Daniel? Dieses Bild von diesem Tier. Das zeigt ja, wie gewalttätig das ist. Und die Römer waren da schon sehr gewalttätig in dem ihren Expansionsdrang und dem Drang, eben ein großes Imperium zu beherrschen. Und das ging nur mit Härte. Die haben das nicht mit Sanftmut gemacht.
Und vor allem mit, wie du schon angetönt hast, mit unterdrückten Nationen. Die mussten die Soldaten liefern. Das ist wie in Russland. In der Ukraine, da kämpfen keine Russen. Von Moskau und Petersburg, die kommen von weiter weg. Und so haben das die Imperatoren immer gemacht. Alexander der Große übrigens auch. Der hat nicht aus seiner Heimatgemeinde Soldaten gepflückt, sondern die wurden zwangsverpflichtet.
Über diesen ägyptischen Mann, der in Paulus vermutet wird, zeigt sich ja auch, dass wahrscheinlich nicht alle Ägypter Griechisch konnten. Also, dass eben der Paulus Griechisch sprechen konnte, war Beweis genug, dass er nicht dieser Mann war. Das ist auch noch vielleicht so ein Hinweis, so indirekterweise, dass da nicht alle Griechisch konnten. Ich weiß nicht, war das Griechisch eher so eine Sprache der Elite, so, wo vielleicht nicht alle konnten, überall.
Die mussten ja gewisse Identifikationsmerkmale haben. Und eines der wichtigsten ist natürlich die Sprache. Die haben das noch nicht mit Genanalyse und Fingerabdruck gemacht, sondern was sie halt wussten, dieser Ägypter, der kann offensichtlich nicht Griechisch. Oder er hat nie Griechisch geredet, wäre ja auch ein Trick gewesen. Aber die Römer haben gewusst, dass der nie Griechisch geredet hat und sehr wahrscheinlich nicht Griechisch konnte, aber der Paulus konnte Hebräisch, Griechisch, der konnte noch mehr Sprachen, da können wir ganz sicher sein.
Eine Frage. Wie sprachen die Römer unter sich jetzt? Ist Latein römische Amtssprache oder keine Ahnung?
Ich meine, in dieser Zeit war das Griechische wohl eher die Sprache der Gebildeten. Und das gemeine Volk in Rom hat sicher Latein gesprochen. Ich meine, auch der Cäsar hat ja auf Latein geschrieben. Ich erinnere mich noch, De Bello Gallico. Mussten wir in der Schule übersetzen. Aber das Griechische war wohl großenteils verbreitet. Und ich denke mal, alle, die eben einen gewissen Status hatten in der Armee, also so ein Oberster, die haben natürlich auch eine gute Ausbildung gehabt und konnten Griechisch. Und wo sie sowieso auch im Osten waren des Reiches, also hier Jerusalem oder Türkei oder so, da hat man überall auch mit Griechisch, konnte man sich dort verständigen. Es ist so, wie halt unser eins Englisch kann und reist auf der ganzen Welt rum und kann sich damit irgendwie verständigen.
Hat selbst Alexander der Große benutzt, für das Evangelium zu verbreiten, denn der hat das Griechische verbreitet. Und darum war das Neue Testament in Griechisch verfasst, nicht in Latein, weil Latein wurde vorwiegend natürlich in Rom, in dieser Provinz gesprochen, nicht nur vom Volk, sondern auch von Hochkultur und so. Eben, du hast schon die Velo Gallico gesagt, also der gallische, die Bello, also der gallische Krieg, musste ich noch lernen, bis der Dr. Gurtschi gesagt hat, hören Sie auf mit Latein, Sie können es nicht. Hab dann aufgehört. Aber einfach so. Und das Griechisch war durch, aber nicht alle konnten das. Und ich bin überzeugt, die römischen Legionäre, die konnten alles, außer Latein. Das waren nämlich Legionäre. Die konnten ihre Sprache von, wie sagen wir bei uns, von Hinterpupfingen, wo sie halt herkamen, diese Sprache sprachen sie. Und ein Kommandant, der hat mit denen nicht in ihrer Sprache geredet. Die haben mit Militärsprache geredet, mit Fahnen und Zeichen und Trompeten und Posaunen und so weiter. Das haben sie verstanden, aber die Sprache doch nicht.
Vielleicht noch ein interessanter Fakt, wenn man in der Bibel liest, zum Beispiel Daniel oder auch Esther, da lernen wir, dass da 150 Sprachen, glaube ich, oder 150 Landschaften mit ihren Sprachen erwähnt werden und das alles übersetzt wurde, wenn die Meder und Perser Gesetze gemacht haben. Da wurde alles in alle Sprache übersetzt und dorthin transportiert mit Boten und dann wurde das Gesetz verkündet in der Landessprache, damit jeder das verstand. Und der Alexander der Große hat das wohl alles gedreht, ja, Gott geführt, damit nachher das Evangelium 300 Jahre später verkündigt werden konnte.
Und interessant, dass wir jetzt sehen, dass Paulus ja seinen Status als römischer Bürger auch da beanspruchte, natürlich bewusst, um Gehör zu bekommen. Da musste sich, sage ich jetzt, so vor den Römern auf einen Sockel bringen, oder, damit er überhaupt Gehör bekommt. Und das hat er dann ja auch bekommen, um zu dem Volk zu reden. Und da sehen wir dann wieder den Sprachenwechsel oder die Zielrichtung, dass er in hebräischer Mundart diese dann anspricht, ab Kapitel 22. Dann schlage ich vor, dass wir das nächste Mal bei Kapitel 22 fortfahren, wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Bei Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns auch hier in diesem wunderschönen Kapitel gezeigt hast, wie du durch den Geist Gottes, den Deinen, hilfst, in Weisheit zu handeln, zu reden und in Liebe, um auszudrücken, um was es geht. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass der Apostel Paulus diese wunderbare Gabe hatte, den Seinigen, dem Volk Israel, kein Anstoß zu sein, sondern soweit es ging, den Weg mit ihnen zu gehen und das Evangelium zu verkündigen. Und wir danken dir, dass wir von dieser wunderbaren Weisheit lernen dürfen. Und danken dir einfach wieder, dass wir gemeinsam beten durften füreinander, für die Geschwister, unsere Kinder, Großkinder. Du kennst alle Nöte, die da sind. Danken dir für diese Möglichkeit, die du immer wieder schenkst. Amen.
Dann, wie immer, Donnerstagabend. Gute Nacht miteinander. Schlaft wohl. Bis zum Sonntag. Tschüss zusammen.
Tschüss miteinander.
Nacht. Bis zum Sonntag.
Gute Nacht miteinander.
Gute Nacht miteinander.